ein neues Chapter Gumme Gumme No Review mit mir, Monkey D. Ruffy.
So Leute, Kapitel 1110 ist raus, das ist entspannt, denn Kapitel 1110 hätte es einfach noch auf sich warten lassen. Es ist immer mal wieder kurzes Fuck, ein bisschen nervig, trotzdem sehr intensiv. Und gleich gibt's dann erstmal eine schmackhafte Zusammenfassung. Kapitel 1110 lautet Planetenfall. Ui. Ganz schön geil. Man könnte quasi sagen, dass das Kapitel die Kacke dampfen lässt, und zwar ganz schön gehörig. Nicht nur bei Ruffy, sondern auch bei den Pazifistas. Die Riesen sind da, um die Kacke ein bisschen abkühlen zu lassen. Rob Lucky möchte gerne auch ein Teil der kackenden Dampfe sein. Der dampfenden Kacke. Kriegt's aber leider nicht mehr so hin. Ich sag mal, er ist so ein bisschen außer Form jetzt so, ne? Ein bisschen Auslaufmodell. Aber so alles in allem, würde ich sagen, können wir den Kampf mitnehmen. In der Cover-Story sehen wir Momonosuke und Yamato. Und ich muss jetzt einfach mal live vor Ort gucken, wie groß Yamato eigentlich ist. War die nicht so ein bisschen groß? Yamato, aha, okay, das ist ein Schiff. One Piece. 2,63 Meter. Und jetzt gucken wir mal, wie groß Momo ist. Momonosuke. Kozuki Momonosuke. Jetzt wollen wir anzeigen hier. Alle akzeptieren. 1,10 Meter. Das ist natürlich jetzt auch nicht mehr so akkurat, weil dann war ja später nicht mehr so, ne? Aber müsste ja auch 2,63 Meter sein. Weil die sind beide in der Cover-Story sehr groß. Interessiert aber auch keinen. Yamato beschließt auf jeden Fall, ganz Wano zu bereisen. Das wollte sie ja machen. Genauso wie Oden. Einmal rumzugehen, zu gucken, was denn eigentlich so abgeht in ihrem Land, wo sie aufgewachsen ist und so, was sie nicht betrachten durfte wegen ihrem Vater. Und ja, das ist ganz nett, was wir demnächst dabei Wano Kuni sehen können, denn es ist eine Story-Cover-Story. Kapitel Nummer 2. So, wir haben jetzt quasi die Ansicht von der Seeseite aus, die ganzen Schlachtschiffe bekommen mit, dass 1, 2, 3, 4, 4 ominöse Blitze, schwarze Blitze, auf die Insel Eckert einprasseln. Und man könnte sagen, die Leute sind sehr verwundert und sagen, ja, das war ja wie damals, als Sankt Saturn auf die Insel gekommen ist. Ich frage mich tatsächlich, was heißt damals? Also für uns ist natürlich schon krass, weil ich weiß nicht, wie lange, inklusive Flashback und allem Pipo, wie viel Zeit jetzt auf Eckert vergangen ist. Aber es fühlt sich alles eher so an wie, also seit die Kacke am Dampfen ist, seit die Kacke angefangen hat zu dampfen. Gute 15 Minuten oder so. Also es wirkt alles sehr Schlag auf Schlag, ne? Es wirkt sehr schnell und sehr on speed. Ist halt wie damals. Weißt du noch, damals vor 8 Minuten, als Sankt Saturni angekommen ist? Keine Ahnung. Dann gibt es einen kurzen Schwenker auf den Riesen, der Frankie eingesammelt hat und Bonnie und Kuma und Atlas. Und die Frau, diese Marine Tuse, die Vizeadmiralin, die auf dem bewaffneten Seekönig reitet. Die schaut auch, die weiß auch nicht, was es ist, interessanterweise. Vielleicht wissen sogar selbst Vizeadmiräle nicht, was mit der höchsten Autorität abgeht. Aber dann geht es weiter zu ein paar anderen Riesen, die zusammen mit den Pazifistas weiter die Kriegsschiffe abfuckt. Und ein Dude schießt einfach nur einen Pfeil und das ganze Schiff explodiert. Alter, die sind so OP, aber es macht echt Bock. Und danach sehen wir noch Boogie und Woogie noch mit zwei anderen Kerlen. Leider nicht, ich habe die Namen von denen vergessen, von den Torwächtern, von Indies Lobby. Sehr badass irgendwo hingehen, zielgesteuert, wahrscheinlich zu Ruffy und so. Und dann gibt's den nächsten Schwenk zu Mary Joa. Dort sehen wir das Schloss Pangea und wir haben, ich weiß nicht, was da abgeht, aber wir haben, das ist eine Übertragungsteleschnecke, die ist echt groß, Alter. Die kann mit ihren Augen ja ein Bild machen und wir sehen quasi jetzt die Stimme von Vegapunk im Raum der Autoritäten. Das ist die Antwort auf alle Träume, der Vega-Kaffee, sagt Vegapunk. Ein Tropfen davon ins Wasser und es verwandelt sich sofort in Kaffee. Nun, wie viele Minuten hat uns das gekostet, wird er gefragt haben. Ja, wir können genau fast 7 Minuten. Aber selbst wenn sie versuchen, selbst wenn irgendjemand versuchen sollte, diese Aufnahme zu beenden, wird er, sie es nicht schaffen, den ganzen Kram. Ja, hat man das gehört im Hintergrund, Alter? Tja, wo war ich denn? Jetzt stehen geblieben. Also, derjenige, der versuchen sollte, diese ganze Übertragung aufzuhalten, der wird es nicht schaffen, weil die Zeit einfach viel zu knapp ist. Neben dieser Teleschnecke sieht man einen dieser Beschwörungskreise, diesen Fullmetal Alchemist Beschwörungskreis, mit dem quasi die fünf Autoritäten nach Eckhart teleportiert werden. Ich finde das ganz interessant. Ich dachte ja persönlich die ganze Zeit, dass der ganze Spaß sozusagen wie so eine Illusion ist oder so. Also nicht eine Illusion, sondern die können quasi ihre Dämonenform und woanders hinsenden und sind optisch, haptisch noch eigentlich in ihrer menschlichen Form ganz woanders. Aber das ist wohl nicht der Fall, denn die Sessel und so, die sitzen, die, wo die da immer drauf sitzen, die sind leer und die Dudes sind weg. Und wir sehen diese fünf Beschwörungskreise rund um Sankturn und Ruffy, der vor ihm rumbounced in seiner Gear-5-Form. Und wir haben erstmal nur so schattenartige Monster vor uns, von denen wir aber gleich noch eine Erklärung bekommen. Ja, Ruffy staunt nicht schlecht, als er merkt, dass es fünf von diesen Dudes gibt. Und da bekommen wir tatsächlich aufgelistet, was die einzelnen Planeten quasi für Dämonen sind. Sanjay Gassir Saturn ist ein Yuki. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. St. Markus Mars ist ein Itsumal. St. Trothman, also das ist dieser Gunford-Typ. St. Topman Valkyrie ist seines Zeichens Hoki, also so ein Riesen-Eber. Ich würde mal schätzen, das ist sowas wie dieser Typ, den Oden zerschnitten hat. Und St. Ethan Baron Faunus Yoru ist Bakotsu, ein Pferd. Und St. Shepard Peter, der ist halt einfach ein Sandwurm. Ich weiß nicht, ob Oden das jetzt sich vor kurzem ausgedacht hat, wegen Dune oder so. Das ist der einzige Typ, der nicht in der japanischen, griechischen, in der chinesischen Folklore vorkommt, sondern bei Dune und so. Aber die sehen sehr stabil aus. Und wir können jetzt quasi auch das sehen, was damals Sabo gesehen hat, im Königsraum da, im Thronsaal, wo ja König Kobra war. Und ich weiß nicht, ob König Kobra, hat die aufgehalten oder so? War der Typ eigentlich OP as fuck und hätte Sir Crocodile von alleine ausschalten können? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich weiß, dass Sabo genau das gesehen haben muss. Es ist wirklich sehr grotesk anzuschauen, weil wenn man Ruffy im Vordergrund betrachtet mit den eingestürzten Future-Gebäuden, wirken diese Typen echt riesig, wie so richtige Kaijus. Riesengroß. Und sehr grotesk. Und die bekommen eine ganze Doppelseite spendiert, ohne Filler hier und das. Wir sehen nur die höchste Autorität der Weltregierung, die fünf weißen Planeten als Überschrift. Und man muss sagen, das ist schon ziemlich stabil. Tatsächlich ist auch der Wurm der einzige, der so ein bisschen aus dem Raster rausfällt. Der sieht nicht mal aus wie einer von den Dune-Sandwürmern, sondern hat einfach ein ganz normales Gebiss und ist ein Wurm. Dann ist dieses Pferd, dieser Mahatma Gandhi-Weise, ist ein knochiges Pferd. Saturn ist ja diese ekelhafte Spinne. Der Warbound Traller Bings Bums Bams, der mit dem fetten Schnurrbart, der hat einfach so ein, es ist einfach so ein Eber mit vier Stoßzähnen, die riesengroß sind. Und der Vogeltyp, der Gunford-Kerl, sieht aus wie Pierre, in sehr grotesk. Und alle haben diese Haki-Flammen um sich, wie Rob Lucky die auch hat. Der wohl bei ihm gelernt. Ja, ja. Und die machen sich auch direkt auf den Weg, das Pferd, was wir sehen können. Der sprintet quasi vorwärts und wir sehen einen Pazifista und er verwandelt sich von seiner Pferdform parallel wieder zurück so in so eine Zentaurenform. Ist das ein Zentaur? Zentaur? Ja genau, es ist ein Zentaur. Minotaurus waren die mit dem Oberkörper eines Stiers, ne? Ja, das interessiert mich gerade, das muss ich gerade gucken. Minotaurus. Ja genau. Die fand ich immer bei Age of Empires hier, Age of Mythology, ganz cool. Wie dem auch sei. Der sprintet vor und schaltet einfach mal mit einem One-Hit-Wonder den Pazifista aus. Eigentlich sieht es so aus, als würde man ihn durchschneiden, aber er hat keine gravierende Schnittwunde, sondern eine Vereisung. Und er hat quasi weiterhin dieses knochige Pferde-optische, aber halt wie ein Centaur, so Oberkörper-Mensch mit einem miesen Katana am Start. Und er sieht wirklich brutal krass aus. Er könnte auch aus dem Sein-Manga sein einfach. Muss ich sagen, hat Oda jetzt mal ein richtig krasses Character-Design gewählt. Wirkt sehr horrorartig, also nicht so heftig. Ne? Und die Marinesoldaten, die quasi gerade noch vom Pazifister beschossen wurden, haben das nicht mal gesehen, was genau den Pazifister umgebracht hat. Spannend. Aber er geht in die Knie und wir könnten denken, er ist irgendwie zerstört. Nein, er ist nur kurzfristig ausgeschaltet. Und dann bekommen wir die nächste Doppelseite. Unser süßer kleiner Mahatma Gandhi-Weise, der macht quasi einen Pazifister nach dem anderen kalt. Und wie wir dann die Meldung bekommen, dass die eingefrorenen Pazifisters auf einer Seite der Insel schon ausgeschaltet sind. Also die Typen nehmen die Probleme gerne selber in die Hand, alter Schwede. Nicht schlecht. Also da sieht man anscheinend, wie wenig denen das bedeutet, dass Marinesoldaten sterben oder dass Marineschiffe zerstört werden, weil die haben so krass gestruggelt gegen diese Pazifisters, haben von 100 Schiffen schon 30 verloren oder so, war das so? Und die haben einfach gar nichts gemacht. Und jetzt macht der Tuppes hier, schneidet einfach rein, Typ nach dem anderen K.O. und so weiter. Das ist einfach richtig krass. Natürlich freuen sich die Marinesoldaten so, hey, wir sind deine Keks, wir können das nicht von alleine. Aber vorübergelehnte Pazifisters, ja, jetzt bringen wir Bonnie um. Und der Gunford-Kerl fliegt hoch zur Strato-Ebene, zur Laborebene. Man sieht hier so eine kleine Draufsicht. Eigentlich ganz cool, wie Eckert aufgebaut ist, ne? Mit dieser Klippe als Küste, der Stadt unten und oben die Laborebene auf dieser Wolke. Ist schon ganz nett gezeichnet. Und er berichtet auch, ja, okay, geht alles fit, super geil. Man sieht auch den einfrierenden Pferdeopa. Und dann sichtet Sanji diesen Vogel und sagt, da oben ist ein Monster unterwegs, passt besser auf euch auf, packt alles zusammen, wir müssen jetzt hier los, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Nicht nur, dass Sanji die Leute warnt, sondern der Vogeloper fliegt auch in dieses Feld rein und explodiert einfach. Ich denke mal, da sich ja auch Saturn einfach immer wieder heilen konnte, könnte das einfach auch machen. So, ne? Ist so ein bisschen Wolverine wahrscheinlich. Ein Bluttropfen bleibt übrig und das Ding wird einfach bis zum Ende, bis in die Haarspitzen neu designt, verwertet. Dann geht's weiter zu Ruffy. Der weicht Saturns Spinnenangriffen aus und der Wurmtyp bleibt am Start. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was sich Oda dabei gedacht hat, aber dass er alles der chinesischen Folklore angehören lässt, nur diesen Sandwurm nicht, ist schon ein bisschen komischer Move, um ehrlich zu sein. Ich fühlt das Ganze nicht so. Und der Wurm macht es halt einfach wie ein Dew und der gräbt sich einfach in den Boden ein. Also, ich finde, wirkt schon ein bisschen abgekupfert, so ein bisschen geklaut. Ja, dann bekommen wir ein kleines Teleschenkentelefonat zwischen Lysop und Jinbei. Jinbei ist auf dem Weg, Zoro zu retten. Und im Hintergrund sehen wir Lilith und Brooke, die ihm gegen's Knie tritt und wenn Brooke sagt, ja, ich hab doch gesagt, hier passiert nichts. Ich hätte es doch die ganze Zeit chillen können. Sie meint, ja, aber es ist nur wegen Lissab. Und er hat irgendwie so eine Bambusbombe vor die Sunny geworfen und ist jetzt zum Stehen geblieben. Sehr korrekt, ja. Und Jinbei sagt, jo, Leute, ich mach mich auf den Weg. Ich kümmere mich um Zorro. Wir müssen jetzt sofort los. Kein Problem, los geht das. Dann bekommen wir einen kleinen Dialog zwischen Leopard, Boy, Luki und Zorro, die labern kurz und Luki, ich weiß nicht, ob Luki das ist oder nee, es ist Luki, der sagt, er würde gerne wissen, woher diese starke Haki-Aura kommt. Ja, wenn man es auf der ganzen Insel spürt und Sanji fragt, während Jinbei dahin läuft, jo, alles okay, was geht ab, was passiert da und so, ne? Du musst da jetzt irgendwie was klären und so, ja, sagt Jinbei, ey, ich sehe die da noch kämpfen und so, und Sanji will sagen, ey, was für eine Last dieser Typ ist, Moskop ist viel zu dumm, kann sich natürlich Zorro nicht auf sich sitzen lassen und one-shottet einfach den Rob, einfach so, mit dem Titel Haha, war Jagd. Ich habe das auf Englisch gelesen, da gab es auch eine bestimmte Erklärung zu. Das werde ich jetzt auch nochmal vorlesen, einfach auf Englisch. Zoro's Move, Name References, Kokoba Hahaba, the coldest hell in Buddhism. The meaning boils down to Leopard Hunt, but he pronounced Leopard as Madara to play off of Luki's Move. Weil Rob Luki hat, keine Ahnung. Spotted Handgun. Auf Deutsch hat er auch Fingerpistole Madara. Keine Ahnung. Irgendwie so, ne? Aber ja, er nimmt ihn mit Monster Strike dreifach schwerter Stil auseinander. Und dann sind wir auch schon leider auf der letzten Doppelseite angekommen. Ruffy jumpt, ist sehr weit oben in der Luft gerade, während der Dune-Sandwurm raus aus dem Boden geschossen kommt und Ruffy einfach fressen möchte. Allerdings kommen da der blaue und der rote Teufel, Boogie und Woogie, auf einmal von links und rechts. Und die sagen, oh, das ist ja nostalgisch, da oben fliegt Ruffy, ein dunkler Bauch ist kein Ort für jemanden wie ihn, los geht's. Kind der sägenden Sonne. Und sie köpfen einfach diesen Riesenwurm. Auch da gibt es eine Erklärung zu. Ich lese kurz vor. Dory und Broggy's Move. Name means sawing sun, but the foreigner makes it sound like child of the sun. Making it almost seems like a continuation of the dialogue about darkness being the place for Luffy. Ne, also sägende Sonne zerschneidet die Dunkelheit innerhalb des Wurmmagens. Ruffy ist ja nicht so, als hätte der das nicht schon. Macht er ja zufälligerweise, machen wir gerade die Skypiea-Kapitel und so, und Ruffy ist gerade im Magen von Orochimaru. Mega lustig. Er jubelt auf jeden Fall. Die freuen sich so, ey, wie nostalgisch, wie schön, da ist er jetzt hier, Opa und so. Und die freuen sich auch, Ruffy zu sehen. Und jetzt ist meine Frage, wahrscheinlich wird das nicht allzu viel bringen. Ich hoffe, Boogie und Woogie kommen unverletzt aus der ganzen Nummer raus. Aber die müssen sich jetzt wirklich vom Acker machen, ne? Also am besten One-Shot-Bam, nochmal vielleicht Jupiter kurz ablenken und dann aber weg. Weil ich glaube, gegen 5 weise Planeten dürfte es ziemlich eng werden. Ruffy hatte schon gegen Saturn keine Chance. Und ich muss ganz sagen, das gefällt mir sehr gut, dass man noch nicht rausgefunden hat, wie man die besiegen kann, weil die sich immer wieder heilen. Und da ist dann G5 jetzt auch wieder nicht mehr nur absolut OP, ne? Also wenn die 5 weißen Planeten tatsächlich auftreten, hat selbst ein Gott Nika nicht mehr so viel Power. Jetzt ist nur die Frage, letzte Chance, was ist mit diesem riesengroßen Roboter? Kann der da noch was klären oder so? Vielleicht. Wer weiß. Aber ich wette, da kommt noch irgendwas auf uns zu, bevor Eckert zu Ende ist. Aber das Finale, denke ich, ist auf jeden Fall da. Der Showdown, ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel wir jetzt schon hier drin sind. Irgendwie 60 oder so. Es ist schon relativ lang. Aber es ist ein bisschen Aufbruchstimmung. Und so wird sie auch alle 5 Minuten aufs Brett gelegt, aufs Brettchen geschmiert, aufs Brot geschmiert, weil ja, wir müssen jetzt aufbrechen. Ja, wir sollten jetzt mal aufbrechen. Ja, wir müssen jetzt los. Standard-Take. Und ja, nächste Woche scheint kein Kapitelpause zu sein, was sehr geil ist, weil dann können wir ganz genüsslich weitergucken, was abgeht. Ich freue mich auf jeden Fall und bedanke euch fürs Zuhören, wünsche euch ein schönes Wochenende und sagt danke, danke, tschüss. お前たちに最後の警告をつけた。